Weltwärts, der Podcast zum Freiwilligendienst im Ausland.
Hallo zu Weltwärts, dem Podcast. Wir versuchen heute wieder Fragen zum Freiwilligendienst im Ausland zu klären. Und dafür geht's nach Costa Rica, na gut, heute nach Tübingen zu Anna. Sie war aber bis letztes Jahr mit Weltwärts in Zentralamerika, in Costa Rica. Mit ihr wollen wir über ihre Erlebnisse sprechen. Es geht um stundenlange Wanderungen, kritische Perspektivwechsel und die Frage, sind zwei Freiwilligendienste vielleicht einer zu viel? Ich bin Matthias, selber ehemaliger Weltwärtsfreiwilliger und freue mich tierisch auf unseren Gast. Hallo Anna, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Schön, dass ich hier dabei sein kann.
Ja, sehr, sehr gerne. Mal direkt knallhart rein ins Thema. Bist du eigentlich damals vorgegangen? Also wie hast du eigentlich für dich das perfekte Weltwärtsprojekt gefunden?
Ich habe mich tatsächlich hauptsächlich über die Website informiert und habe dann tatsächlich nach Organisation entschieden und nicht nach Projekt sozusagen. Genau.
Und war dann sofort klar für dich, dass es nach Costa Rica geht? Oder wie hast du die ganzen Filter in der Weltwärtsbörse benutzt, die es da ja gibt, um für dich das Passende zu finden?
Also mir persönlich war es wichtig, dass es irgendwie Richtung Lateinamerika geht und habe über den Sprachfilter Spanisch das ein bisschen eingeschränkt. Und bei der Art der Projekte kann man ja auch aussuchen, ob man was im Bereich irgendwie Nachhaltigkeit machen will, im Bereich soziale Arbeit oder so. Und habe da für mich ein eher ökologisches Ja sozusagen rausgefiltert. Also ich habe mich tatsächlich nur bei denen beworben. Ich bin irgendwie einfach davon ausgegangen, dass das schon funktioniert.
Ja, aber hat dann ja auch funktioniert.
Ich meine, es hat funktioniert insofern.
Ja, genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den berühmten Fakten. Dein Alter 22, du kommst aus Tübingen, bald wohnst du aber in Frankfurt, dazu später wahrscheinlich nochmal mehr. Deine Entsenderorganisation war Pro Regenwald München. Deine Partnerorganisation, ich versuche es jetzt nochmal, war Centro de los Amigos Parapaz.
Kurz Cup? Ja, Cup ist perfekt.
Perfekt, ja, Spanisch. Weltwärts warst du 2022 bis 2023 in San José in der Hauptstadt von Costa Rica. Ja, und was Spannendes zu dir, du bereitest dich gerade auf deinen ersten Marathon vor. Ja, und direkt vielleicht mal dazu. Marathon heißt ja, dass du sportlich bist. Warst du das denn auch in Costa Rica? Also warst du da auch laufen? Oder was hast du da so viel Sport gemacht?
Also ich war vor Costa Rica vor allem viel laufen und dann in Costa Rica hat es ehrlich gesagt ein bisschen gebraucht, bis ich irgendwie so angekommen war, dass ich mir wieder irgendeine Art von Routine aufbauen konnte und war dann da aber auch öfter laufen, beziehungsweise ich war dann viel im Karate-Training, weil ich da einen sehr coolen Verein gefunden habe und war generell ziemlich aktiv und jetzt habe ich dann aber auch, wo ich zurückkam, gedacht, so, okay, ich brauche irgendwie ein Ziel, wo ich jetzt drauf hinarbeite und dann dachte ich mir, wieso nicht?
Hast du denn in Deutschland dann auch schon Karate gemacht oder kam es jetzt eher dazu, weil du einen coolen Verein gefunden hast?
Ich habe Taekwondo gemacht, was in einigen Bereichen sehr ähnlich ist zum Karate und das aber in San Jose nichts gefunden. Und dann dachte ich, mache ich halt mal Karate und hat sehr gut gepasst. Insofern werde ich vielleicht hier auch weitermachen.
Ja, cool. Nachhaltige Entdeckung, würde ich sagen. Was hast du denn neben Karate so in deiner Freizeit gemacht?
Hauptsächlich mit den Leuten, die ich beim Karate kennengelernt habe. Irgendwelche Ausflüge oder kleinere Wanderungen oder irgendwie mal schwimmen gegangen oder so. Oder mit anderen Freiwilligen, weil die auch manchmal irgendwie durch das Projekt gekommen sind, wo ich war, weil das relativ zentral lag. Da irgendwelche Ausflüge. Wenn man so in Costa Rica ist, dann möchte man schon ein bisschen mehr vom Land vielleicht auch sehen als nur San José. Und da mit dem Bus ein bisschen unterwegs gewesen.
Das ist ja auf jeden Fall auch ganz geil. Wie hast du da vor Ort in Costa Rica so gelebt?
Ich habe neben meiner Arbeitsstelle direkt gewohnt, in einem Hostel, das sozusagen zu dem Projekt auch gehört, wo ich gearbeitet habe. Das ist die Finanzierungsquelle sozusagen von der Organisation gewesen, weil die selber halt keine Einnahmen hatten, weil sie ehrenamtlich das alles gemacht haben und man schon für manche Sachen ein bisschen Geld braucht. Und da gibt es eben ein Hostel, wo sozusagen dann das finanziert und da hatte ich meinen eigenen Raum und habe da gewohnt.
Sowas wie Hostel, das kannte ich jetzt auch noch nicht. Bei Weltwärts kann man aber in ganz vielen Arten wohnen und leben. In Freiwilligen-WGs, internationale Wohngemeinschaft, Zusammenleben mit einheimischen Personen, Gastfamilien. Eigentlich sind, glaube ich, bei Weltwärts hier gar keine Grenzen gesetzt. Haben wir hier im Podcast ja auch schon glaube ich, zu Genüge besprochen und die verschiedensten Beispiele gehabt. Wenn wir jetzt zurück ins Jahr 2022 gehen, du kommst gerade in Costa Rica an, was hast du da noch so für Erinnerungen? An was, ja, kannst du dich da noch so erinnern?
Ich weiß noch, dass ich bei dem letzten Flug, der ging von Mexiko dann nach Costa Rica, dass ich da irgendwie, je näher wir San Jose gekommen sind, so war, boah, ich weiß gar nicht, ob ich ankommen will, weil dann geht's wirklich los. Und dann bin ich aber gelandet und habe auf dem Flughafen, da bei dem, man kann ja dann aus dem Flugzeug auf den Platz schauen, wo dann das Gepäck verräumt wird und keine Ahnung. Und da lag jemand, einer von den Leuten, die da gearbeitet haben, so im Schatten hinter so einem kleinen Wagen und hat irgendwie Mittagsschlaf gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, das ist irgendwie ein sympathischer erster Eindruck und ich glaube, das wird ganz gut hier. Und dann hat es mir, glaube ich, sehr geholfen, dass ich nicht ganz alleine angekommen bin, sondern dass wir erstmal noch ein Seminar auch hatten vor Ort und ich da mit den anderen Freiwilligen sozusagen noch war, bevor die sich dann alle in ihre Projekte verteilt haben. Ja, also ich glaube, es war ein sehr positives Ankommen.
Ja, cool. Und dann die ersten Wochen hast du quasi dann hinter dir. Das muss doch auch super spannend gewesen sein. Ich meine, ich war jetzt noch nie in Tübingen, aber in meiner Vorstellung ist Tübingen jetzt nicht die riesengroße Stadt und San Jose ist dann halt direkt eine Hauptstadt. Das ist ja auch wirklich dann erstmal ein Schock aus verschiedenen Gründen. Also ich meine, andere Menschen, neue Gerüche, mehr Geräusche, eine andere Sicherheitslage. Wie hast du das wahrgenommen?
Auf jeden Fall. Also Tübingen ist wirklich nicht sehr groß und auch wo ich wohne, also ich wohne ziemlich nah am Wald und neben den Feldern und San Jose ist wirklich eine sehr nicht grüne Stadt, wenn man das so sagen will. Also es gibt viele Häuser und viele Menschen und viele Autos und immer irgendein Lärm und ich weiß noch auf jeden Fall, dass das mich am Anfang ein bisschen eingeschüchtert hat und ich da dann auch am Wochenende dann gern mal irgendwie samstags rausgefahren bin ins Grüne bisschen und bin dann jetzt aber mittlerweile an einem Punkt, wo ich es jetzt schon fast vermisse, wo ich irgendwie, also man hat immer halt irgendwie eine Musik, die irgendwo herkommt und immer irgendwelches Rumgeschrei von irgendwelchen Leuten, die dir Gemüse verkaufen wollen oder so. Und es ist einfach so viel Leben an so vielen Ecken. Ja, man gewöhnt sich auf jeden Fall an Dinge, die man vielleicht davor nicht so kannte.
Du ziehst ja bald nach Frankfurt, dann wird es bestimmt wieder etwas anders, glaube ich.
Auf jeden Fall, ja.
Wie war das Thema, das ist bei Weltweit sehr generell immer ein großes Thema, so das Sicherheitsgefühl denn für dich, Sicherheit generell, gerade in dieser Anfangszeit?
Also es ist auf jeden Fall immer ein Thema gewesen, was ich so im Bewusstsein hatte, gerade wenn man irgendwie mit den Leuten vor Ort geredet hat, die einem dann irgendwie gesagt haben, okay, geh besser vielleicht nicht in das Viertel oder wenn es dann abends dunkel ist, dann auf jeden Fall nur noch in einer Gruppe unterwegs sein und da denkt man dann schon erstmal so, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Aber ich weiß nicht, ich glaube, wenn man oft das hört, was einem die Leute vor Ort sagen, die halt wirklich da einfach ihr ganzes Leben lang die Erfahrung haben, wie man da am besten irgendwie sich verhält. Und wir haben auch bei den Seminaren im Voraus so ein bisschen Sachen besprochen, wie man sich irgendwie verhalten sollte. Also jetzt vielleicht nicht mit dem Handy in der Hand irgendwie rumwedeln, wenn man abends irgendwie draußen unterwegs ist. Und dann geht das auch. Aber man muss auf jeden Fall ein bisschen sein Bewusstsein dafür schärfen, würde ich sagen. Und dann lieber sagen, okay, nee, ich kenne das hier nicht, ich höre jetzt lieber auf das, was die Leute mir sagen, die von hier sind.
Ja, ich glaube auch genau, was du sagst, die ganzen Seminare. Man ist bei Weltwärts in so einer Seminarstruktur ja eingebaut, die, glaube ich, auch ganz gut hilft, offen zu sein, dass man neue Regeln ja auch lernen muss, sozusagen. Weil ich glaube ja, das ist das am Ende. Man muss ganz viel neu lernen.
Ja. So. Und immer offen und flexibel mit neuen Situationen umgehen. Also auch wenn man beim Seminar irgendwie Sachen lernt, das kann man bis zu einem gewissen Grad machen, aber man wird nie ganz vorbereitet sein auf diese ganzen Möglichkeiten und da auf jeden Fall versuchen, immer mit einer gewissen Sensibilität vielleicht an alle neuen Situationen ranzugehen.
Voll. Und jetzt haben wir ja mal ganz klischeehaft die Sicherheitslage im Allgemeinen mal besprochen, was ja so auch ein bisschen stereotypisch ist, wenn man ins Ausland geht, dass das Thema da eine Rolle spielt. Und ich finde, ja, für Costa Rica, das widerspricht jetzt vielleicht ein bisschen dem, was du gerade über San Jose gesagt hast, aber da gibt es ja noch das andere Klischee, nämlich meine persönliche Vorstellung über Costa Rica, dass natürlich alles super grün ist, krass viel Natur, eine einzigartige diverse Artenvielfalt. Ist es so? Wie hast du das so wahrgenommen? Also außerhalb vielleicht auch von San Jose? Oder ist das dann doch vielleicht ein bisschen sehr Klischee-Denken?
Doch, gibt's auf jeden Fall. Also Costa Rica ist zwar wirklich ein kleines Land, aber total vielseitig und irgendwie ganz viele Welten irgendwie in einem winzigen Land vereint irgendwie. Also man hat auf jeden Fall auch dieses grüne, biodiversitätsreiche Costa Rica. Und je nachdem, wo du bist, gibt's auch Ecken, die wirklich sicher sind. Ich glaube, San Jose ist wirklich so ein bisschen... Gerade in so großen Städten häuft sich sowas dann schon.
Ja, total. Das ist tatsächlich ja auch ein weltweites Problem. Gar nicht nur im Ausland, auch in deutschen Großstädten ist wahrscheinlich die Kriminalität ein bisschen höher. Ich finde ja bei diesem Thema grün und divers ganz spannend. Ich habe es vorhin schon mal ein bisschen geteasert. Du hast eine verdammt geile Geschichte. Ich glaube, das war auch so ein bisschen dein persönliches Highlight. Und zwar bist du mal 11 Stunden lang in ein Dorf gewandert. Wie hast du in diesen 11 Stunden denn so deinen Blick auf das Land gehabt?
Also in Bezug auf Vielfalt, wir sind wirklich einfach durch den Wald gelaufen, 11 Stunden. Insofern hat man natürlich irgendwie, ich weiß nicht, einfach so einen Regenwald, den hast du halt in Deutschland nicht so. Da läuft dir ganz von selber irgendwie eine große Artenvielfalt über den Weg. Aber allein schon, dass man da irgendwie, man kommt dann immer wieder an Häusern vorbei, wo Leute wohnen und du weißt so, okay, wir sind jetzt irgendwie 2 Stunden gelaufen, seit wir vom letzten Dorf weg sind irgendwie und hier wohnen die Leute. Und also da lernt man auf jeden Fall andere Ecken vom Land kennen.
Ich frage jetzt mal ganz aus persönlichem Interesse natürlich, was hast du so für Tiere gesehen auf dieser Wanderung? Oder waren es dann doch eher Pflanzen?
Also ich glaube, auf der Wanderung sind es eher Pflanzen, weil man, also wir waren ein paar Leute und wenn man da so durch den Wald stapft, dann verschwinden die Tiere, glaube ich, relativ schnell. Ja, okay. Aber, also Vögel sieht man immer viele, die hat man auch auf der Wanderung viel gesehen, gerade irgendwie so Lappas, also Papageien. Und ansonsten war ich sehr froh, dass wir keine Schlangen gesehen haben, weil es die da auch gibt und man da auf jeden Fall auch vorsichtig sein muss. Das ist auch so ein Punkt, wo es wieder gilt, irgendwie auf die Locals hören und auf das hören, was die Leute da so wissen und erlebt haben. Und Reptilien, keine Ahnung, irgendwelche Echsen, Leguane. Du erfüllst eigentlich jedes Klischee.
Ja, okay. Jetzt aber mal zurück zu dieser 11-Stunden-Wanderung. Warum genau seid ihr 11 Stunden lang durch Costa Rica gewandert?
Es war so, dass wir über den, also wenn ich wir sage, meine ich mich und einige andere Freiwillige aus meinem Jahrgang, die von einem der Projektleiter aus einem anderen Freiwilligenprojekt sozusagen eingeladen wurden, bei einer Veranstaltung teilzunehmen, die in einer der indigenen Communities in Costa Rica organisiert wurde. Von einer Familie da, die noch sehr die traditionelle Lebensweise sozusagen auslebt, gerade was irgendwie Anbaumethoden oder kulturelle Praktiken und so angeht. Und das ist so ein bisschen eine Problematik oder ein Thema in Costa Rica, dass auch innerhalb der Communities da irgendwie ganz viel verloren geht und das einfach nicht mehr so aufrechterhalten wird, wie das vielleicht früher war. Und da hat diese Familie dann eben das veranstaltet und auch die gesamten Communities da eingeladen, um ja das so ein bisschen zu bewahren und wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Und man kommt halt nur zu diesem Ort, wo das veranstaltet wurde, wenn man hinläuft. Und dann sind wir halt hingelaufen.
Und kannst du uns das Dorf mal ein bisschen beschreiben, wie das so aussah?
Ja, also es sind Holzhütten, alles relativ offen, weil du einfach bei dem Klima da nicht viel geschlossene Räume brauchst. Und Versorgung auch relativ intern. Also die meisten Familien bauen irgendwie den Großteil von ihrem Essen selber an. Irgendwie Reis, Bohnen, Wurzeln. Es ist relativ in Küstennähe gewesen auch. Das heißt, es gibt dann auch frischen Fisch oder so. Genau, und das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, dass man nicht irgendwie mal so eben zum nächsten Supermarkt läuft, sondern irgendwie da alles relativ intern funktioniert. Es gibt eine Grundschule, die aber halt auch dann an einem Ort ist, wo halt so am ehesten die meisten Häuser beieinander sind und das dann schon auch so ist, dass die Kinder oft einen längeren Schulweg haben, als wir das so kennen vielleicht. Und weiterführende Schulen gibt's auch, aber weniger, was sich dann irgendwie meistens auch dazu führt, dass der Weg für die meisten Leute nochmal weiter ist. Das ganze Thema Bildung ist da auch ein großes Thema gewesen, weil die Zugänglichkeit einfach nicht so gut ist.
Ja, und eigentlich sind wir dann ja direkt schon mittendrin, nämlich in dem, was du da vor Ort ja jetzt erlebt hast. Diese Erfahrung, das passt ja auch super gut zu deinem Weltwärtsprojekt. und dem, was du vor Ort gemacht hast. Gib uns doch mal vielleicht einen Einblick, wie sah so deine alltägliche Arbeit in Costa Rica aus?
Also, das ist immer schwierig, so per se eine Antwort zu geben, weil es wirklich jeder Tag ein bisschen anders aussah.
Okay.
Ich habe bei einer NGO gearbeitet, also einer Nichtregierungsorganisation, die eben in der Hauptstadt ihren Sitz hat. Und man kann sich es vielleicht am einfachsten vorstellen wie so ein Seminarhaus oder so, was irgendwie Raum bietet für ganz viele verschiedene Gruppen, die im Bereich soziale Gerechtigkeit, Frieden, ganz großes Thema, eben auch indigenen Rechte, Menschenrechte, aktiv sind im Land und die dann häufig auch eben im ganzen Land verstreut sind und da in diesem Projekt eben die Räume nutzen können, um sich da dann zu treffen und ihre Veranstaltungen zu machen, Seminare abzuhalten. Genau, und da habe ich das Meeting vorbereitet und dann irgendwie auch nachbereitet, wenn es dann vorbei war. Ich durfte aber auch selber teilnehmen an den Veranstaltungen, was total spannend für mich war, weil man wirklich unglaublich viel lernt. Und was auch ein großer Teil war, dass die Organisation, wo ich gearbeitet habe, schon in der Szene, sage ich mal, einen Namen hatte so und dann auch bei entsprechenden Veranstaltungen irgendwie an der Uni oder wenn irgendwelche Pressekonferenzen waren oder so, eingeladen wurde und da bin ich dann häufig als Vertretung sozusagen von der Organisation hingegangen und habe da dann einen Bericht drüber geschrieben, was da so passiert ist. Und wie gesagt, das Hostel existiert ja auch und da, wenn da mal viel angefallen ist und bei mir auf der Arbeitsstelle sozusagen ein bisschen ruhiger war, dann bin ich auch mal im Hostelbetrieb sozusagen aktiv gewesen.
Das klingt jetzt total auch nach sehr viel Eigeninitiative, also dass du dich auch selber super einbringen konntest. War das für dich jetzt selber so ein Pluspunkt dann auch?
Ich glaube im Nachhinein ja. Währenddessen hat sich's manchmal wirklich anstrengend angefühlt und man wünscht sich dann auch manchmal so ein bisschen mehr Struktur von außen, an der man sich irgendwie langhangeln kann, gerade am Anfang. Aber das ist, glaube ich, auch von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich.
Ja, kann man, glaube ich, genau so sagen. Bei Weltwärts, glaube ich, gibt es wirklich beides. Jedes Projekt ist ganz unterschiedlich. Das eine hat total enge Strukturen, wenn man das zum Beispiel selber möchte und das andere dann wieder sehr freie. Das war zum Beispiel auch bei mir damals so und war für mich, glaube ich, auch ganz gut. Und alles hat so seine Vor- und Nachteile, wie du schon sagst. Was heißt denn, das war damals für dich auch manchmal ein bisschen schwer. Welche Gefühle kamen denn da so bei dir hoch? Hast du dich da irgendwie verloren gefühlt oder so?
Es war, also verloren nicht, aber halt, dass ich mir dachte, okay, ich bin jetzt hier und ich möchte irgendwie die Zeit sinnvoll nutzen. Und dann erfordert es einfach manchmal ein bisschen Anstrengung sozusagen, sich dann da eine eigene Routine aufzubauen. Wo ich aber jetzt im Nachhinein sagen würde, dass es halt total eine tolle Chance auch bietet. Also gerade am Anfang, dass man dann halt irgendwie ein bisschen mehr Zeit hat, sich mit irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelchen Büchern zu beschäftigen, die das Land irgendwie behandeln oder sich mit den Nachrichten auseinanderzusetzen. Das habe ich zum Beispiel ganz viel gemacht, gerade weil meine Einsatzstelle ja schon so eine sehr politische war, dass ich da auch viel irgendwie mich irgendwie über die Vergangenheit in dem Land informiert habe, um einfach so ein bisschen mehr in die ganze Thematik reinzukommen. Und dann gegen Ende, wenn man sozusagen mehr in der Arbeit auch drinne hängt, kann man dann auch natürlich immer in Absprache, aber dann eben auch eigene Projekte initiieren und da sozusagen genau das machen, was vielleicht auch mit den eigenen Fähigkeiten oder Kenntnissen dann irgendwie gut funktioniert und sich da irgendwie genau sozusagen die Rolle suchen, in der man gut mitmachen kann.
Wenn du sagst eigenes Projekt, hast du dir dann da auch dein eigenes Projekt aufgebaut oder gesucht?
Gesucht auf jeden Fall. Also wie gesagt, es waren eben mehrere oder viele verschiedene Gruppen, die in dieser in dem Raum sozusagen aktiv waren. Und da habe ich dann angefangen, halt da auf die Gruppen eben auch zuzugehen und irgendwie anzubieten, dass ich da auch Kapazitäten habe, bei denen mal was zu machen.
Kannst du uns ein ganz konkretes Beispiel sagen, ja, was du da gemacht hast?
Ich habe bei einer Aktion mitgemacht. Das war sehr praktisch, weil ich Deutsch und Spanisch dann konnte zu dem Zeitpunkt. Das ging um eine Aktion gegen einen US-Konzern, Del Monte heißt der, der in Costa Rica so ganz viele Plantagen hat. Und in dem Fall ging es um Ananasplantagen, die zu Teilen in einem Gebiet waren, das eigentlich der indigenen Community dort gehört, wo es dann irgendwie zu ganz viel Umweltverschmutzung, Wasserverschmutzung und eben dadurch sehr viele negative Konsequenzen für die Community kam. Und da war das GIZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, hat diesem Del Monte ein Zertifikat für nachhaltige Produktion verliehen. Und dann gab es da eine Aktionsgruppe, die sich halt dafür eingesetzt hat, die GEZ darüber zu informieren, dass das auf keiner Weise irgendwie nachhaltig ist, was das Unternehmen da veranstaltet. Und hat da irgendwie halt Briefe und Kampagnen und so verfasst zum Beispiel. Und da das dann eben an die GEZ ging, war das irgendwie sehr gut, dass ich das dann zum Beispiel auf Deutsch übersetzen konnte, damit das irgendwie direkter ankommt. Und so Sachen.
Du hast es vorhin schon einmal gesagt und bei deinem Beispiel hört man das jetzt auch eigentlich gerade ganz gut. Mit indigenen Themen bzw. den Rechten von indigenen Menschen zu arbeiten, ist ein super großes Thema, ein wichtiges Thema, wo wir aus Deutschland oft vielleicht auch nicht so viel Wissen zu haben. Und jetzt bist du aus Deutschland gekommen, ohne in dem Bereich richtig tief drin zu sein, ohne eine politische Ausbildung zu haben. Hattest du das Gefühl, dass du überhaupt in Anführungszeichen nützlich bist? Bei dem Beispiel hat es ja eigentlich ganz gut gezeigt, ja, warst du. Aber hat es deiner Meinung nach was gebracht, deine Arbeit?
Ich glaube, dass es insofern was bringt, weil sozusagen Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird. Und zwar nicht nur landesintern in den Ländern sozusagen, die es konkret betrifft, sondern auf globaler Ebene. Weil ich zum Beispiel auch jetzt hier halt dann irgendwie darüber reden kann und da weiter zu arbeiten kann oder irgendwie Verbindungen herstellen kann zwischen Organisationen von dort, aus Costa Rica, mit Leuten hier zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, das, wo man ansetzen kann. Also ich werde da als unausgebildete deutsche Freiwillige irgendwie im Land selber weniger machen können als Leute vor Ort, die irgendwie da ihr ganzes Leben schon mit beschäftigt sind. Aber viele von den Problematiken, die sich damit beschäftigen, man sieht es auch an dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, sind halt globale Problematiken, die irgendwie entstehen aus internationalen Wirtschaftsverhältnissen oder so, die sozusagen auf ganz oberer globaler Ebene sozusagen stattfinden, wo dann die Auswirkungen halt sich niederschlagen in den lokalen Communities. Aus dem Grund glaube ich, dass es wichtig ist, irgendwie auch ein globales Bewusstsein sozusagen aufzubauen.
Ja, voll. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon mittendrin ja in diesem Thema. Viele Menschen in Deutschland, ich auch, haben sich vielleicht noch gar nicht mit der Thematik indigene Bevölkerung in Costa Rica beschäftigt. Kannst du uns vielleicht ganz kurz, und ich weiß, kurz ist bei dem Thema wahrscheinlich gar nicht so einfach, was mitgeben zur Thematik?
Also es gibt in Costa Rica 7 verschiedene indigene Communities, die alle unterschiedliche Traditionen und Praktiken, auch unterschiedliche Sprachen haben. Obwohl es mittlerweile so ist, dass eigentlich alle hauptsächlich Spanisch können und tatsächlich auch innerhalb der Communities die eigene Sprache häufig immer weniger gesprochen wird. Es ist in Costa Rica so, dass es viele Gesetze gibt, auf Papier festgehalten irgendwie, die Rechte der indigenen Communities sichern sollen. Es gibt auch verschiedene staatliche Institutionen, die in die Richtung arbeiten sollen. Aber ich sag bewusst auf Papier und in der Theorie, weil es häufig so ist, dass in der Praxis die Gesetze nicht wirklich eingehalten werden. Also gerade wieder das Beispiel von vorhin, dass irgendwie dann eben doch im indigenen Gebiet Ananas angebaut wird und das Wasser verschmutzt wird. Und das ist ein großer Kampf noch in dem Land, dass diese Gesetze, die zwar schon lange existieren, aber immer noch nicht wirklich aktiv durchgesetzt werden. Ich glaube, ganz viele der Problematiken im Land entstehen halt durch die Machtgewichtung in der Weltpolitik und in der Weltwirtschaft. Und da sollte man schon einfach ein Bewusstsein für haben und sich damit auseinandersetzen. Und wenn es an so einfache Dinge wie irgendwie einkaufen geht, dass man schaut, wo kommt die Ananas her, die ich hier kaufe und muss ich die jetzt wirklich kaufen? Oder was passiert auf den Bananenplantagen, wo die Bananen herkommen, die mir vor mir im Supermarkt liegen und so.
Unbedingt. Rückblickend jetzt auf dein Weltwärtsjahr, was war so dein Projekt-Highlight in der ganzen Zeit?
Das war etwa im März, würde ich sagen, 2023, durfte ich teilnehmen an einer fast einwöchigen Veranstaltung von FRENAPI. Das ist ein Zusammenschluss aus verschiedensten indigenen VertreterInnen aus dem Land, die für die Durchsetzung ihrer Rechte arbeiten und kämpfen und da Seminare veranstalten, Pressekonferenzen abhalten und da einfach laut sind in dem Bereich. Und die haben eine Woche lang sozusagen sich getroffen und ihren Arbeitsplan für das kommende Jahr aufgestellt, reflektiert über das, was sie schon gemacht haben, was sie erreicht haben, wo sie hinwollen. Und da war es meine Aufgabe, Interviews zu führen mit denen und die zu filmen und dann am Ende kleine Videos zusammenzuschneiden, die auf den Social Medias von dieser Organisation hochgeladen wurden. Und das war eine sehr, sehr eindrückliche Woche für mich, einfach weil es sehr, sehr starke Persönlichkeiten alle waren, die ich da kennengelernt habe und ich Gespräche führen konnte, die ich in einem anderen Kontext nie werde führen können oder hätte führen können. Und da habe ich mit einem der Gründer von dieser Organisation geredet. Und ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich vielen so. Ich habe oft das Gefühl, dass man irgendwie, gerade was so Themen wie irgendwie Menschenrechte, Nachhaltigkeit und das alles, rutscht man relativ schnell in so eine Frustration, dass man das Gefühl hat, es ist irgendwie so viel und wie sollen wir da überhaupt anfangen und es wird nie besser. Und das hatte ich auch bei den jüngeren Leuten in dieser Organisation, das Gefühl, dass da eine ganz große Frustration und irgendwie ein Wut dahinter ist. Und dann habe ich mit dem Gründer eben geredet und habe erwartet, dass bei ihm die größte Frustration irgendwie vorhanden sein wird. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er die aktuelle Situation einschätzen würde. Und dann hat er total positiv geantwortet und irgendwie gesagt, so wo er angefangen hat vor 30 Jahren irgendwie, da waren die ganzen Themen irgendwie nicht mal präsent. Da wussten die Leute nicht, dass es überhaupt indigene Communities gibt in Costa Rica. Und da ist niemand gekommen, wenn irgendwie eine Presseveranstaltung war oder so. Und das hat sich geändert, dass viele Leute da dabei sind, dass sich irgendwie verschiedenste Organisationen da engagieren. Und das war für mich voll so ein Aha-Moment. So, okay, man muss irgendwie halt auf die kleinen Veränderungen schauen und irgendwie nicht aufgeben und einen langen Atem haben auf jeden Fall.
Ich glaube, es ist tatsächlich ja auch ein Learn, dass wir uns vielleicht alle aufschreiben müssen. Ich meine, wir kämpfen wahrscheinlich, viele von uns kämpfen in Bereichen, auch vor allem viele, die weltwärts gegangen sind, ja, für eine Verbesserung. Aber wir müssen eben auch sehen, was dann schon erreicht worden ist. Manchmal kriegt man das vielleicht auch gar nicht so mit, weil es vielleicht so Baby-Steps sind, die sich so ganz langsam entwickeln. Von daher total schön, dass er das auch so sehen konnte und dir auch mitteilen konnte.
Also es war eine sehr, sehr eindrückliche Woche. Aber wir müssen trotzdem noch weiter.
Das sind sehr gute Worte, die man vielleicht an dieser Stelle auch einfach mal kurz stehen lassen sollte. Und deswegen kommen wir jetzt zu.
Die drei schnellen Fragen.
Genau. Bist du bereit?
Ja.
Okay. Stadt oder Land?
Stadt.
Bestes Essen in Costa Rica für dich?
Das Obst. Das frische Obst.
Eins besonders?
Mangos.
Was war dein bester Tiermoment in Costa Rica?
Ich habe Delfine gesehen, sehr, sehr viele. Und das habe ich in meinem Leben davor noch nie. Und rote Lappas, also von diesen riesigen Papageien, die man sich so, was man sich unter Papagei vorstellt, war so 2 Meter neben mir im Baum.
Oh, das stelle ich mir magical vor. Und das waren auch schon die drei schnellen Fragen.
Yay.
Wir haben es vielleicht schon ein bisschen angeteasert hier und da. Lass uns auch mal kurz über Weltwärts als Programm reden. Du hast ja vorher auch einen Inlandsfreiwilligendienst gemacht. Wieso hast du dich denn überhaupt entschieden, noch Weltwärts quasi obendrauf zu setzen?
Also es war von Anfang an so, dass ich eigentlich so einen Weltwärts-Auslandsfreiwilligendienst machen wollte. Und dann hauptsächlich Corona geschuldet noch hier in Deutschland festhing so ein bisschen. Wo ich aber auch sehr froh bin, darüber im Nachhinein nicht falsch verstehen. Aber genau, ich habe mich sozusagen nicht dazu entschieden, trotzdem Weltwärts zu machen, sondern habe es dann halt ein bisschen später gemacht. Und da war einfach die Motivation dahinter, dass ich glaube, dass es wichtig ist, mal rauszukommen aus so einer deutsch-europäisch-westlichen Perspektive und irgendwie andere Lebensrealitäten kennenzulernen. Und gerade so in Bezug auf irgendwie globales Bewusstsein und internationale Verknüpfungen und Beziehungen was mitzubekommen.
Jetzt denken manche ja vielleicht nach der Schule, nach der Ausbildung, im Studium, wenn ich so einen Freiwilligendienst mache, dann in Anführungszeichen verliere ich ja Zeit. Jetzt hast du 2 gemacht. Was würdest du den Leuten entgegnen?
Ich bin für mich selber zu dem Punkt gekommen, dass ich irgendwann gemerkt habe, also dieses Weltwärtsjahr ist nicht ein Jahr, bevor es richtig anfängt sozusagen, sondern mit dem fängt es eigentlich an. Ich glaube, dass man in diesem Jahr ganz viele Anstöße und Anregungen findet sozusagen für den zukünftigen Lebensweg auch. Das ist zumindest bei mir der Fall, dass ich glaube, dass das auch zum Beispiel fürs Studium dann total ergänzend sein kann und dass es nichts ist, was sozusagen man davor noch unterbringt und dann hört es auf und dann macht man was anderes, sondern was ist, was so ein bisschen einen Einfluss auf auf das gesamte spätere Leben hat, im besten Fall. Ich glaube, das ist wichtig, dass es sozusagen nicht so ein einzelstehendes Ding ist, sondern dann auch auf das spätere Leben Einfluss hat.
Voll. Und ich kann hier natürlich jetzt gerade auch nur den Hinweis geben, dass man weltwärts ja auch zwischen 6 und 24 Monate gehen kann. Das heißt, man muss auch gar nicht ein volles Jahr zum Beispiel gehen. Hast du zwischen dem Inlands- und Auslandsfreiwilligendienst irgendwelche Parallelen oder Unterschiede entdeckt?
Boah, es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu vergleichen, weil es ganz, ganz unterschiedliche Settings sind. In der Weltwärtszeit wird man mit ganz anderen Dingen konfrontiert. Also ich habe meinen Freiwilligendienst hier noch gemacht, wo ich noch zu Hause gewohnt habe. Das heißt, ich hatte irgendwie ein bekanntes Umfeld. Und auch das Arbeitsfeld war irgendwie ganz anders als dann im Weltwärts-Setting das. Also ich habe hier eher im Bereich soziale Arbeit sozusagen gearbeitet, bei einer Organisation, die Menschen mit verschiedensten Behinderungen im Alltag begleitet. Und mein Weltwärtsdienst war schon eher politisch orientiert und die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz irgendwie ganz groß. Was man trotzdem bei beiden hat, würde ich sagen, dass man einfach halt als ehrenamtliche Arbeiterin oder Mitarbeiterin, man macht das sozusagen auch, um für sich selber da lernen zu können und irgendwie wichtige Erfahrungen zu machen. Und das hat man auf jeden Fall bei beiden auch irgendwo die Motivation hat, deswegen da was Gutes draus zu machen.
Hat sich dein Blick vom ersten Moment, ich will jetzt weltwärts gehen, zu jetzt, du bist schon wieder etwas hier zu Hause, hat sich dein Blick auf das Programm weltwärts verändert?
Wenig. Also ich habe mich viel damit auseinandergesetzt halt. Ich habe aber auch schon im Voraus, bevor ich überhaupt sozusagen mich endgültig entschlossen habe, das zu machen, mich viel mit dem Programm auseinandergesetzt und auch viel die kritischen Stimmen, die es dazu gibt, irgendwie mir angeschaut und zu Herzen genommen und da viel reflektiert darüber, wie ich sozusagen das auf der Seite mitnehmen kann, was es da an Kritikpunkten gibt, aber halt dann da trotzdem die positiven Seiten nutzen, die das Programm eben auch hat. Und da habe ich das Jahr über gemerkt, dass es tatsächlich so ist, wie man denkt, dass es diese beiden Seiten gibt. Also dass man, je nachdem, mit welcher Organisation man das macht, ich glaube, daran hängt es vor allem, welcher Träger das sozusagen ist, total unterstützenswerte Projekte irgendwie findet und da irgendwie wirklich ein gutes Jahr sozusagen draus machen kann. Aber ich habe auch viele, also in Costa Rica sind irgendwie erstaunlich viele Freiwillige unterwegs, trifft man auch viele, die da irgendwie zum Beispiel mit kommerziellen Anbietern irgendwie unterwegs sind. Und da sehe ich schon, dass es da noch vielleicht viel Arbeit zu tun gibt für diese Sensibilisierung vielleicht, dass es da Punkte gibt, wo man vielleicht kritischer darüber reflektieren sollte.
Ja, ich finde, du hast gerade Voluntiertourismus angesprochen. Der ist, glaube ich, ja wirklich nochmal ein anderer Punkt, ganz abseits auch kritisch zu sehen, der aber ja zum Glück bei Weltwärts auch keine Rolle spielt. Weltwärts ist da ja genau das positive Gegenbeispiel. Ja. Was sind denn Punkte, die du vielleicht auch von vor Ort mitgenommen hast, wo du sagst, da ist weltwärts auch noch ein Programm, an dem wir noch arbeiten sollten?
Ich glaube, dass, also es ist immer unterschiedlich, in welchem Land du bist und in welchem Projekt du bist und in was für einem Setting du wohnst und so. Aber was ich oft gemerkt habe, gerade in Projekten von anderen Freiwilligen, dass das Thema Geld oder Wohlstand schon ein schwieriges Thema ist, wo man eigentlich dann gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Also wenn man irgendwie in einem Setting ist, wo zum Beispiel die Gastfamilie oder das ganze Dorf halt einfach sehr finanziell sozusagen sehr, sehr wenige Mittel haben und man selber halt aus Deutschland kommt. Und da kann es schon zu schwierigen Situationen kommen, dass man irgendwie abwiegen muss sozusagen, inwieweit man da jetzt irgendwie Sachen finanzieren kann und inwieweit es dann wieder blöd ist sozusagen, da als Freiwilliger nur von außen Geld reinzubringen und solche Sachen. Das kannst du nicht einzeln im Kleinen irgendwie als Freiwillige dann lösen, sondern da muss es irgendwie äußere Strukturen geben, die da besser mit umgehen können.
Ja, und to be honest, ich stehe noch immer häufig vor der Frage, was mache ich, was mache ich nicht, was ist gut, was ist vielleicht nicht gut, wenn man ja dann auch Geld spendet, welche Projekte sind gut oder eben nicht gut, soll ich überhaupt Geld spenden oder soll ich vielleicht was anderes tun? Also diese Fragen, die stelle ich mir auch jetzt noch außerhalb des Freiwilligendienstes.
Ist glaube ich auch so. Ich meine, ganz viele von den Problematiken, die man innerhalb von dem Freiwilligendienst mitkriegt und wo man dann sozusagen als Freiwillige irgendwie an der Verbindungsstelle steht sozusagen, kommen nicht von dem Weltwärtsprogramm, sondern das Weltwärtsprogramm bringt einen nur dann halt an den Ort, wo man das sieht. Und ganz viele von diesen Problematiken entstehen aber halt aus ungerechten Machtverhältnissen auf weltweit gesehen sozusagen, auf globaler Ebene. Ist die Frage, inwieweit Weltwärts da irgendwie was machen kann. Aber ich meinte jetzt eher so im Bereich auf Briefing, was die Freiwilligen angeht, da vielleicht irgendwie mehr Begleitung oder Tipps, wie man dann mit solchen Situationen umgehen kann oder so. Also an den Machtstrukturen unserer Welt wird Weltwärts leider Gottes nicht genug verändern können. Aber vielleicht ja die Freiwilligen.
Aber wir alle, ja. Ja, wir alle. Ich meine, wir sind ja jetzt auch 50.000 Weltwärtsfreiwillige mit der Süd-Nord-Komponente zusammen und wir haben auch alle unseren Einfluss, weil wir ja auch alle unsere kleinen Samen irgendwie sehen und man findet an so vielen Orten der Welt und auch in so vielen Gesellschaftsschichten und Positionen in Deutschland mittlerweile ehemalige Weltwärtsfreiwillige. Ich glaube, dass das auf jeden Fall was verändern kann.
Baby Steps.
Ja, Baby Steps, ja, yes. Bei aller Kritik, Weltwärts ist ja auch ein Programm, das den Perspektivwechsel sehr unterstützt. Gibt es etwas, wo du sagst, da hat mich eben genau dieser Perspektivwechsel total überrascht?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in so politischen Bereichen ist das natürlich total spannend. Zum Beispiel im Bereich Russland-Ukraine-Krieg und die damit so ein bisschen einhergehende Ost-West, in Anführungszeichen, Problematik oder Aufteilung der Welt sozusagen. Da habe ich einfach viel mit Menschen gesprochen, die eigentlich, was so irgendwie die grundsätzlichen Einstellungen, die wir teilen, irgendwie im Bereich irgendwie Menschenrechte und so, alles geteilt haben, aber einfach dadurch, dass sie sozusagen aufgewachsen sind in einem Land, was oder in einem Umfeld, was sozusagen nicht selber in der westlichen Welt ist, sondern sozusagen nur die Auswirkungen des westlichen Lebensstils, die so auf die ganze Welt einfach ausgebreitet wurden, zu spüren bekommen haben immer. Einfach einen anderen Blick und eine andere Einstellung, gerade zum Beispiel, was die USA angeht, aufgebaut haben und sich dadurch dann Perspektiven ergeben auf solche Konflikte, die dann halt zum Beispiel in dem Fall eher pro-russisch sind, einfach weil sozusagen man in einer anderen Normalität aufgewachsen ist. Und wenn wir da aufgewachsen wären, wären wir vielleicht genauso drauf. Und da gab es ein paar Situationen, wo einem das einfach vor Augen geführt wird und wo es dann, glaube ich, sehr wichtig ist, da irgendwie offen gegenüber zu sein und da entsprechend zu reflektieren.
Ja, total. Und das wiederum ändert dann ja auch unseren eigenen Blick auf die Welt, die Weltordnung. Sind dir denn Sachen aufgefallen, als du dann zurück nach Deutschland gekommen bist, mit ja dann deinem neuen Blick, mit diesem neuen Perspektivwechsel, nämlich als Rückkehrerin, sind dir da Sachen aufgefallen, gerade mit dem Blick auf Costa Rica?
Ja, würde ich schon sagen. Also man sieht einfach, wenn man mal so ein bisschen hier rausgekommen ist sozusagen, dass irgendwie eigentlich auf allen Ebenen des Alltags irgendwie so ein sehr westlicher Filter liegt, wenn man das so sagen würde, oder halt einfach unsere Perspektive, was ja irgendwie auch verständlich ist. Ich meine, wir wohnen hier, natürlich gucken wir aus unserer Warte sozusagen auf die Welt, gerade wenn man dann irgendwie die Tagesschau-App öffnet und auf die Spalte irgendwie Nachrichten aus dem Ausland geht und dann Amerika anklickt und dann kommen nur Nachrichten aus den USA, während es irgendwie unzählige andere Länder noch in den Amerikas gibt, die dann gar nicht erwähnt werden, die aber, wenn man sich dann mal ein bisschen reingräbt in manche Thematiken, einfach eine total große Rolle auch spielen irgendwie. Und ich glaube, da ist es total wichtig, irgendwie so ein bisschen einen Blick für zu bekommen, wie sehr sozusagen unser Blick von dem beeinflusst wird, wie wir halt hier wohnen oder wo wir groß geworden sind.
Und ich glaube auch, dass wir das tun müssen, weil sich da gerade super viel verändert. Wenn wir das jetzt nicht schnell realisieren, dass wir viel diverser berichten müssen, dann werden wir, glaube ich, auch überholt von so manchen Themen, weil wir dann einfach etwas zu spät sehen.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir wohnen zwar hier, aber so unsere Art hier zu leben hat halt Auswirkungen auf die gesamte Welt. Und dann ist es eben total wichtig, dass man nicht sagen kann, okay, es reicht irgendwie, dass wir uns das anschauen, was uns hier konkret betrifft, weil wir sozusagen im Hintergrund so viele Sachen haben, denen wir uns selber vielleicht gar nicht bewusst sind, die auf der ganzen Welt irgendwie Auswirkungen haben. die aber irgendwie nicht so bleiben können, wie sie jetzt momentan sind. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, da, wie du sagst, sich irgendwie mit auseinanderzusetzen und eine breitere Perspektive aufzubauen.
Engagierst du dich denn jetzt auch nachweltwärts in den Themenbereichen?
Ich bin noch so ein bisschen am Ausmanövrieren, wo und wie genau. Aber ich bin auf jeden Fall momentan noch im Austausch mit einer Person aus meiner Entsendeorganisation, die ganz aktiv ist im Bereich globales Lernen und im Bildungsbereich sozusagen, die da verschiedene Seminare und Arbeitsgruppen leitet bzw. veranstaltet. Und da habe ich immer mal wieder so Brainstorming-Sessions mit ihr. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, sozusagen jetzt in die Richtung weiterzumachen, weil ich glaube, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass das weltweit sozusagen erst dann wirklich sinnvoll wird, wenn man auch nach diesem Jahr dann noch weitermacht. Genau, und ich überlege, ob ich eine Ausbildung, so eine Mini-Ausbildung mache zur ehemaligen weltwärtsfreiwilligen Referentin sozusagen. Da gibt es beim Programm Bildung trifft Entwicklung die Möglichkeit, so eine Ausbildung zu machen, wo man dann bei eben solchen Seminaren und so weiter mitmachen kann und irgendwie Erfahrungen teilen und Themen ansprechen, die einem wichtig sind. Und das werde ich vermutlich machen.
Sehr, sehr cool. Fände ich gut. Wir bleiben auf jeden Fall dran, was da noch bei dir passiert. Hast du denn jetzt vielleicht noch 3 Tipps für Menschen, die uns vielleicht gerade zuhören und die gerne weltwärts gehen möchten oder vielleicht sogar schon wissen, dass sie weltwärts gehen?
Das Erste, was ich mir überlegt habe, ist so, wenn man noch im Prozess ist sozusagen der Überlegung, ob man das machen soll und mit wem und so, schaut euch auf jeden Fall gut die Organisationen an, die dann eure Entsendeorganisation werden sollte und was da vielleicht auch für Stimmen von ehemaligen Freiwilligen kommen zu der Organisation. Genau, dann der zweite Tipp, haben wir auch schon recht viel drüber geredet. Seid darauf vorbereitet, dass ihr auch das Eigeninitiative gefragt ist, also dass ihr euch selber einbringen müsst. Und da als konkreter Tipp vielleicht, so wenn ihr am Anfang vielleicht Phasen habt, wo ihr nicht so viel zu tun habt, nehmt euch für dahin irgendwie Sprachübungen mit oder Vokabelhefte oder irgendwas, mit dem ihr das Gefühl habt, dass ihr irgendwie die Sprache gut üben könnt, weil das dann auch Grundlage ist, sozusagen später sich irgendwie aktiv in die eigentliche Arbeit einbringen zu können. Genau, und redet mit den Leuten. Redet einfach sehr, sehr viel mit den Leuten. Das hilft auf allen Ebenen. Es ist am Anfang irgendwie total gut, um die Sprache zu lernen, um sich irgendwie im Land zurechtzufinden, um irgendwie alles Neue so ein bisschen mehr einordnen zu können. Auf der anderen Seite zeigt das auch irgendwie eine gewisse Interesse und einen gewissen Respekt vielleicht, der sicher auch immer irgendwie schön zu zeigen ist oder wichtig zu zeigen ist. Und im Zusammenhang damit so, lasst euch auch auf die Antworten von den Leuten ein und denkt nicht, dass ihr irgendwie, weil ihr es aber ganz anders gelernt habt, dem jetzt irgendwie nicht zuhört, sondern versucht da vielleicht auch manche Sachen dann entsprechend umzulernen oder neu einzuordnen. Noch 2 Kleinigkeiten vielleicht zum Abschluss. Einmal, falls ihr irgendwann mal in Costa Rica in San José sein solltet und eine Unterkunft braucht, dann geht doch gerne ins Hostel Casa Ridgeway. Das ist eben das Hostel, was meine Organisation dort unterstützt und finanziert. Und ja, mit eurem Aufenthalt da leistet ihr sozusagen auch einen kleinen Teil zu der Arbeit, die Organisation leistet, die wirklich wichtig ist. Genau, und insgesamt, ich glaube, wir haben auch im ganzen Gespräch schon viel drüber geredet, setzt euch viel mit beiden Seiten dieses Programms auseinander, habt auch die kritischen Stimmen im Kopf und versucht da euer Handeln irgendwie entsprechend anzupassen, um da das nicht zu verstärken, zu bestätigen, zu verschlimmern vielleicht sogar, sondern da was besser zu machen. Und seht aber auf der anderen Seite auch die großen Chancen und Möglichkeiten, die dieses Programm bietet und macht was Gutes draus.
Gute Abschlussworte. Wir hören uns in 2 Wochen alle wieder bei der nächsten Episode. Macht es gut, wo auch immer ihr auf der Welt gerade auch seid. Danke, Anna, und viel Glück beim Marathon. Tschüss.
Dankeschön.
Weltwärts. Ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.